Healthcare Pioneers, der Interview-Podcast zu Medizin, Forschung und Technik aus Mittelhessen. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Healthcare Pioneers. Wir sprechen heute mit der Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Professorin Katja Becker. Sie leitet den Lehrstuhl für Biochemie und Molekularbiologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Mit ihrem Forscherteam sucht sie neue Wirkstoffe und Therapien im Kampf gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten. Und die sind vor allem südlich des Äquators weit verbreitet, wo jedes Jahr etwa 500.000 Menschen an Krankheiten wie Ebola oder Malaria sterben. Hierzulande scheint eine Bedrohung durch Tropenkrankheiten vielleicht noch weit entfernt, gerade im Vergleich zu Corona. Aber der Schein trügt, denn auch in Europa nehmen die gemeldeten Fälle in den letzten Jahren rasant zu. Ein wichtiger Faktor in der Verbreitung von gefährlichen Infektionskrankheiten ist die Globalisierung. Das liegt daran, dass der weltweite Handel die Ausbreitung von Erregern stark begünstigt. Touristen zum Beispiel schleppen krankmachende Erreger aus Urlaubsländern ein. Und selbst bei Warenlieferungen reisen zahlreiche Insekten und Krankheitserreger als blinde Passagiere mit. Auf dieser Basis kann sich ein Virus dann innerhalb weniger Tage auf der ganzen Welt verbreiten, wie aktuell die Corona-Pandemie verdeutlicht hat. Dabei spielt auch der Klimawandel eine große Rolle. Durch die weltweit steigenden Temperaturen finden Krankheitserreger bessere Lebensbedingungen und können völlig neue Lebensräume besiedeln. Von den Herausforderungen und den Forschungsansätzen rund um vernachlässigte Tropenkrankheiten berichtet uns jetzt Professorin Katja Becker im Gespräch mit meiner Kollegin Caroline Feuerstarke.
Frau Becker, müssen wir uns Sorgen machen, dass wir in Deutschland bald auch noch mit gefährlichen Tropenkrankheiten zu kämpfen haben? Ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie sich hier ausbreiten? Das neue Coronavirus zeigt uns doch gerade, wie wenig wir auf große Pandemien wirklich vorbereitet sind.
Also ich denke, Horrorszenarien aufzubauen, bringt uns alle gar nicht weiter. Von daher sollte man da, denke ich, versuchen, sehr realistisch zu bleiben und orientiert an dem jeweiligen wissenschaftlichen Stand. Wir sehen uns aber, glaube ich, global sehr, sehr großen Herausforderungen entgegen. Und die Komplexität dieser Herausforderungen wird aus meiner Sicht immer größer und das ist ein Problem. Früher noch konnte man Forschung vielleicht hier in Deutschland in dem einen oder anderen Institut so vor sich hin auch irgendwie betreiben. Aber viele der Themen, die uns und die Welt heute beschäftigen, sind eigentlich nur in einem internationalen oder globalen Kontext überhaupt zu bearbeiten. Wenn Sie das Thema Infektionskrankheiten ansprechen, dann ist es ja so, dass gerade die vernachlässigten tropischen Infektionskrankheiten, über die wir ja in dem Löwe-Zentrum DROID auch arbeiten, diese Erkrankungen, die betreffen mehr als 1 Milliarde Menschen auf der Welt und sie können hervorgerufen werden durch ganz unterschiedliche Erreger, also Viren, Bakterien, Parasiten oder sogar Pilze. Das heißt, rein biologisch und vom Wissenschaftlichen her ist das ein sehr heterogenes Feld.
Sie haben Medizin studiert und wollten ursprünglich einen ganz anderen Lebensweg einschlagen. Wie sind Sie dazu gekommen, an Tropenkrankheiten zu forschen? Was genau fasziniert Sie so an diesem Forschungsgebiet?
Ja, ich habe ja damals Medizin studiert an der Universität Heidelberg und wollte eigentlich immer Ärztin werden. Habe da eine Zeit lang überlegt, werde ich Kinderärztin oder werde ich Herzchirurgin oder gehe ich in die Psychiatrie? Und hatte dann Gelegenheit, meine Doktorarbeit im Bereich der Malariaforschung durchzuführen und war auch für 2 längere Aufenthalte in Afrika gewesen, in Ghana und Nigeria. Habe dort in den Kliniken gearbeitet, war auch als Studentin schon viel unterwegs, auf den Freundschaftsinseln und mit dem Flying Doctor Service zum Beispiel in Australien. Und als ich dann so die Menschen in diesen Ländern oder Regionen gesehen habe, war für mich ziemlich bald klar, dass ich mich dieser Thematik gerne widmen möchte in meinem Leben. Und dann gibt es eigentlich 2 Möglichkeiten. Entweder man geht in die Wissenschaft und arbeitet über Infektionskrankheiten beispielsweise, oder man engagiert sich eben vor Ort und arbeitet beispielsweise in einer Klinik in Afrika. Und als mir dann in Heidelberg in der Biochemie eine Habilitationsstelle angeboten wurde und ich so den Eindruck hatte, Forschung macht mir Spaß und auch mit Menschen zu sprechen und zu publizieren oder auch mal Vorträge zu halten, war für mich so ein bisschen der Weg in die Wissenschaft gebahnt. Ja.
Sie betätigen sich schon sehr lange in der wissenschaftlichen Arbeit. Was würden Sie sagen, waren Ihre größten Forschungserfolge bisher?
Ja, im Prinzip habe ich so im Leben drei größere Forschungslinien verfolgt. Das Grundmotiv, das allem zugrunde liegt, ist der zelluläre Redoxstoffwechsel. Das heißt oxidativer Stress und antioxidative Kapazität. Oxidativer Stress, Sauerstoffradikale beispielsweise, wirken ja permanent auf unseren Körper ein, auch auf die Zellen. Und dagegen haben unsere Zellen eine ganze Reihe von antioxidativen Schutzmechanismen etabliert. Und wenn man diese Balance, dieses Gleichgewicht versucht zu stören, kann man damit sehr empfindliche Punkte bei schnell wachsenden, sich schnell zeilenden Zellen treffen. Das sind zum Beispiel Tumorzellen, die schnell wachsen, sich schnell teilen, einen hohen Stoffwechsel haben oder eben auch Infektionserreger. Das heißt, so das Grundmotiv unserer Arbeiten ist, dass wir versuchen, Enzyme, die Zelle vor dieser oxidativen Belastung schützen, dass wir versuchen, diese Enzyme spezifisch zu hemmen und damit neue Wege eröffnen, um Krebsmedikamente zu entwickeln oder eben Medikamente gegen Infektionserreger. Die wichtigsten Forschungsergebnisse, würde ich sagen, zum einen konnten wir in dem Modellorganismus Drosophila melanogaster, also der Taufliege, den Redoxstoffwechsel sehr gut charakterisieren und dort ein Schlüsselpunkt sozusagen des Redoxstoffwechsels charakterisieren. Das war damals ziemlich revolutionär, weil man dachte, es gibt ein bestimmtes Redoxsystem in dem Organismus, aber das gab es nicht, es gibt ein anderes. Der zweite größere, vielleicht Durchbruch oder das zweite Ergebnis, über das ich mich besonders freue, ist die grundlegende Charakterisierung des Redoxstoffwechsels im Malaria-Parasiten und die Eröffnung für die Wissenschaft und für die Medikamentenentwicklung. Und der dritte Punkt, das basiert eigentlich auf einer Studie, die wir in Ghana und dann in Nigeria damals durchgeführt haben. Dort haben wir Kinder mit schwerer ödematöser Unterernährung untersucht, dem sogenannten Kwashiorkor-Syndrom. Das sind schwer unterernährte Kinder, die überall Ödeme entwickeln. Und wir konnten zeigen, dass diese Kinder eine ganz stark reduzierte antioxidative Kapazität haben. Und hier haben wir so eine klinische Interventionsstudie dann durchgeführt und konnten zeigen, dass ein wichtiges antioxidatives Molekül, also Glutathion, wenn man das den Kindern einfach gibt, ganz einfach, 3 Löffel Glutathion am Tag, dass das etwa der Hälfte der Kinder das Leben gerettet hat. Also das ist für mich eigentlich, das sind so die wichtigsten Punkte.
Können Sie uns in eigenen Worten erklären, woran genau Sie momentan forschen?
Wir arbeiten hauptsächlich an der tropischen Malaria, also am Malaria-Erreger Plasmodium falciparum, an der jedes Jahr immer noch etwa 500.000 Menschen sterben, fast ausschließlich Kinder unter 5 Jahren. Wir versuchen dabei, neue Zielmoleküle zu charakterisieren für die Medikamentenentwicklung. Das heißt, wir versuchen, bestimmte Enzyme beispielsweise, Moleküle, die essentiell sind für das Überleben des Parasiten, zu klonieren, zu exprimieren, die dreidimensionale Struktur aufzuklären und dann eben gegen diese dreidimensionale Struktur, die wir genau kennen, sehr spezifisch Hemmstoffe zu entwickeln, sodass wir quasi so eine Achillessehne des Parasiten erwischen. Das ist ein Prozess, den bezeichnet man auch als rationale Medikamentenentwicklung.
Die Pharmaindustrie steckt aus wirtschaftlichen Gründen nur wenig Geld in die Entwicklung von Medikamenten gegen Tropenkrankheiten. Warum ist das so? Was muss die Industrie Ihrer Meinung nach tun?
Industrieunternehmen denken ja wirtschaftlich und müssen auch wirtschaftlich denken, denn sie sind in der Wirtschaft angesiedelt. Was ich mir wünschen würde, ist, dass die Industrie vielleicht in dem Moment, in dem aus der Wissenschaft eine konkrete Frage kommt und diese Frage für die Industrie, für ein bestimmtes Unternehmen mit dem jeweiligen methodischen Repertoire, das an dieser Firma angesiedelt ist, sehr, sehr leicht zu beantworten ist, aber für die Wissenschaft vielleicht gerade schwierig zu beantworten ist, dass an dieser Stelle vielleicht so ein bisschen mehr Offenheit herrscht und man sagt, Mensch, das machen wir einfach mal kurz mit. Ja? Das bringt für uns jetzt nicht den großen Gewinn und wir wissen auch nicht, ob wir jetzt diesen Wirkstoff oder diese Wirkstoffklasse in unser Portfolio mit aufnehmen, aber wir können das mal eben vielleicht mit bearbeiten. Also hier wünsche ich mir sehr viel mehr Vernetzungen und Durchlässigkeit der Systeme. Es ist ja so, dass für die Industrie ist der Bereich der Antibiotika-Forschung oder Entwicklung nicht immer sehr lukrativ. Das muss man sehen. Es ist natürlich sehr viel lukrativer beispielsweise in Zytostatika, in Krebsmedikamente oder in Antidiabetika beispielsweise zu investieren, weil die Patienten dort oft über Monate und Jahre erkrankt sind und behandelt werden müssen. Wenn Sie ein Antibiotikum geben, das wird dann mal vielleicht eine Woche gegeben oder 8 Tage und dann im Idealfall ist der Patient ja geheilt. Das ist so ein Grund. Ein zweiter ist natürlich, dass gerade die Patienten, die von vernachlässigten Infektionskrankheiten betroffen sind, das ist nicht so die kaufkräftigste Klientel auf unserem Planeten, das ist auch klar. Das heißt, es ist einfach sehr schwierig für eine Firma, sich zu committen, in solche Bereiche zu investieren. Ich denke, wir müssen die Industrie daher weiter einfach motivieren und dafür muss es Anreizsysteme geben, sich in diesem Bereich zu engagieren. Das muss auf jeden Fall auch von politischer Seite kommen. Da gibt es Push- und Pull-Incentives, um eben die Industrie da so ein bisschen zu motivieren, weil ja viele Mitarbeiter von Unternehmen sind im Prinzip, ich sage als Menschen oder auch als Eltern beispielsweise, eigentlich sehr engagiert, dort mitzuarbeiten.
Sie sprechen das Thema Politik gerade an. Was muss auf politischer Ebene getan werden, um Fortschritte bei diesem Thema möglich zu machen?
Also mein Eindruck ist, dass Politiker vieler Nationen sich aktuell zusammentun und versuchen, an diese globalen Probleme heranzugehen. Das ist aber auch nicht ganz so trivial, weil die Problematiken groß sind, wie vorhin besprochen. Sie sind sehr komplex, sie funktionieren oft nur im internationalen Kontext und nicht alle politischen Leitfiguren oder Staats- und Regierungschefs sind bereit, dort mitzuarbeiten. Das ist jetzt egal, welchen Bereich Sie anschauen, seien es Menschenrechte, sei es Klima, sei es Umwelt. Von daher habe ich den Eindruck, dass sich gerade unsere Politiker auch in Deutschland massiv engagieren für diese Themen. Wir von der Wissenschaft können in diesem Bereich nur versuchen zu unterstützen. Wir können versuchen, die Informationen zu liefern, die Studien durchzuführen, die Ergebnisse vorzulegen, die dann die politische Argumentationskraft unterstützt und verstärkt. Das ist die Aufgabe der Wissenschaft, im Prinzip die Beratung der Politik auf der Basis fundierter Erkenntnisse. Und dann, das sehen Sie im G7-Statement von Elmau oder auch im G20-Statement von Hamburg, dass man sich dieser globalen Probleme annimmt und dass die Politik auch versucht, die Wirtschaft zu motivieren, mit ins Boot zu nehmen. Einerseits muss und möchte Deutschland ein starker Wirtschaftsstandort bleiben. Von daher wünscht man sich natürlich auch, dass die Industrie hier angesiedelt bleibt und dass es Arbeitsplätze gibt. Aber gleichzeitig kann es vielleicht mittelfristig zum bisschen so einem Umdefinieren der Werte kommen, dessen, was eigentlich die Produkte am Schluss sein sollen. Da sehe ich sehr enge Vernetzungsmöglichkeiten zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.
Angenommen, Sie würden jetzt als Rednerin auf einem UN-Gipfel eingeladen werden. Was wäre Ihre wichtigste Botschaft?
Wenn ich die Gelegenheit hätte, bei der UN zu reden, dann würde ich mich bestimmt dafür engagieren und aussprechen, dass wir die globalen Probleme, denen wir uns im Moment ausgesetzt sehen, dass wir die nur durch Kooperation lösen können, durch gemeinschaftliches Ziehen an wichtigen Strängen, dass dieses Prinzip der Konkurrenz natürlich immer auch wieder wichtig ist, hier oder da, um die Qualität aufrechtzuerhalten, aber dass man Qualität auch erreichen kann, wenn man gemeinschaftlich gemeinsam an Projekten arbeitet. Das wäre, glaube ich, die Hauptmessage. Und dann würde ich, wenn es jetzt so ein bisschen mehr in den Forschungskontext geht, dann würde ich mich für die Grundlagenforschung aussprechen. Das ist auch etwas, wofür die Deutsche Forschungsgemeinschaft steht. Und darauf bin ich sehr stolz, darüber freue ich mich als Wissenschaftlerin hier in Deutschland, weil die rein, ich sag mal, neugiergetriebene Forschung, die nicht ganz primär schon ein Produkt am Ende dieses Forschungsweges haben muss, sondern bei der man sich einfach mal fragen darf, wie funktioniert das? Und diese Begeisterung, die Forschung reingeben darf, die ist so wichtig, um Innovationen zu bringen und um überhaupt diesen Geist des wissenschaftlichen Arbeitens weiter leben zu lassen. Also ich würde auf jeden Fall eine Lanze brechen für die Grundlagenforschung. Das heißt ja nicht, dass sie irgendwann mal eine Anwendung findet. Im Gegenteil, oft kommen die besten Innovationen eben genau aus solchen Grundlagenprojekten heraus.
Noch eine letzte Frage. Was braucht es künftig, um tropische Infektionskrankheiten einzudämmen und sie weiter zurückzudrängen?
Ja, ich denke, hier müssen wir an sehr vielen verschiedenen Punkten ansetzen und das untermauert auch so ein bisschen die Komplexität des Themas. Zum einen brauchen wir Kapazitätsaufbau in den betroffenen Ländern, sowohl an Infrastruktur als auch an Ausbildung von gerade Nachwuchswissenschaftlern und Nachwuchswissenschaftlerinnen. Wir brauchen Kooperationen auf politischer Ebene. Wir brauchen Kooperationen und Austausch auf wissenschaftlicher Ebene. Wir brauchen gute wissenschaftliche Ansätze und Projekte. Das heißt, wir müssen uns hier jetzt in Deutschland oder Europa auch sehr genau überlegen, was braucht es eigentlich in den Ländern an wissenschaftlichen Projekten, die dann letztendlich auch wirklich weiterhelfen. Und wir brauchen im Prinzip eine, das wird ja auch im politischen Raum sehr viel diskutiert, eine Möglichkeit, beispielsweise gewaltsame Konflikte oder soziale Ungerechtigkeiten in diesen Ländern einzudämmen, um auch positive Auswirkungen auf die Infektionsausbreitung dann wieder zu haben. Das ist also, ja, wie gesagt, ein sehr komplexes Zusammenspiel von vielen Faktoren, die es hier bedarf.
Vielen herzlichen Dank, Frau Professor Becker, für das Gespräch und die interessanten Einblicke in Ihre Arbeit.
Ja, eines ist im Interview deutlich geworden. Das Thema Tropenkrankheiten wird uns noch weiter beschäftigen. Gegen Malaria zum Beispiel existiert bislang keine wirksame Impfung. Wer in Risikogebiete reist, kann sich zwar mit einem vorbeugenden Medikament eindecken, allerdings ist in einigen Gebieten der Malaria-Erreger schon resistent gegen diesen Wirkstoff geworden. Um den übertragenden Moskitos möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten, ist deshalb eines wichtig: Tragen Sie auf jeden Fall lange Kleidung. Bis zum nächsten Mal, Ihr Team von Healthcare Pioneers. Vielen Dank fürs Zuhören. Klicken Sie sich durch weitere spannende Stories auf www.healthcare-mittelhessen.eu.